Einen schönen guten Morgen. Wie Andreas bereits erwähnt hat, sind wir immer noch im zweiten Buch Mose, also im Exodus. Dort haben wir gelesen wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das Volk wurde durch das Schilfmeer hindurch in die Wüste geführt und dann zu dem Berg Sinai bzw. zum Berg Horeb, an dem das Volk jetzt Gott begegnet. In Kapitel 19 haben wir gelesen, das ist diese Situation, in der das Volk dann vor dem Berg ist. Da sagt Gott, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Die heutige Textstelle und viele Kapitel, die danach kommen, beinhalten exakt diesen Bund, den Gott mit dem Volk Israel hier eingeht. Bevor aber dann diese ganzen einzelnen Fälle kommen, und wenn ihr das selber mal zu Hause nachlest, das sind sehr, sehr viele, bevor wir zu diesen einzelnen Fällen kommen, startet Gott mit einer Art Übersicht über die Gebote und startet mit 10 Geboten, auf die alles andere, das danach kommt, dann letztlich fußt. Diese 10 Gebote habt ihr bestimmt alle schon mal gehört oder zumindest seid in Kontakt damit gekommen. In der Schule muss man sowas oft auswendig lernen. Ihr wisst vielleicht, dass man diese Gebote in grob 2 Kategorien einteilen kann, nämlich einmal in die Gebote, die das Zusammenleben des Volkes Israel mit ihrem Gott bestimmen, also wie sollen sich die Menschen gegenüber Gott verhalten, und auf der anderen Seite, wie sollen sich die Menschen untereinander verhalten, wie ist diese Mensch-Mensch-Beziehung zu gestalten. Wir wollen uns heute nur den ersten Teil anschauen, nämlich das, wie das Volk Israel mit ihrem Gott in diesem Bund zusammenleben sollte. Ich lese direkt den Text, das ist Exodus 20, Verse 1 bis 11. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Bevor wir uns die Gebote im Einzelnen anschauen, möchte ich beten. Herr, dank, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir jetzt wieder eintauchen können, das, was du damals an die Israeliten weitergegeben hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns segnest, uns ausrüstest, unsere Herzen aufmachst und dass wir lernen dürfen, dass du uns zurechtweist, wo wir falsch liegen und dass du uns veränderst, wo wir es nötig haben. Amen. Der Dekalog, das ist ein fancy Begriff für die 10 Gebote, der startet mit einem Prolog. In diesem Prolog wollen wir uns direkt hineinbegeben. Ich lese: Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Wenn es euch so geht wie mir, dann sind Gebote vielleicht erstmal was Kompliziertes. Ihr kennt das vielleicht auch in der aktuellen Situation. Immer dann, wenn wir mit Geboten oder Verboten konfrontiert sind, dann ist die erste Reaktion zu sagen: Ah, warum genau sollte ich das machen? Ist das wirklich sinnvoll? Wer sagt das? Wieso sollte derjenige, der das gesagt hat, mir überhaupt was zu sagen haben? Gott ist sich dieser Tendenz sicherlich bewusst und so macht er hier klar in diesem Prolog, mit wem es die Israeliten zu tun haben. Er macht klar, wer genau hier Gebote gibt und warum die Israeliten sich an diese Gebote zu halten haben. Und hier schwingen meiner Ansicht nach zwei Motivationen mit, die ich hier nochmal beleuchten möchte. Und um das richtig würdigen zu können, möchte ich euch nochmal mit hineinnehmen in die Situation, in der die Israeliten da gerade sind. Ihr kennt euch oder könnt euch vielleicht zurückerinnern an die Predigt vom letzten Mal, da war das nochmal deutlich ausführlicher. Wenn euch das interessiert, hört die also gern nach. Aber das Volk Israel ist, wie gesagt, an diesen Berg gewandert. Sie durften dem Berg aber nicht zu nahe kommen, denn Gott hat eine Grenze gezogen und wer diese Grenze überschreiten würde, der würde getötet werden. Das Volk ist also da, sollte sich heiligen, sitzt also da, bereitet sich vor auf das, was kommt, ist in dieser Wüste vor diesem riesigen Berg und auf dem Berg ist eine Wolke. Der ganze Berg bebt, es brodelt und plötzlich erschallt dann aus dieser Wolke mit so einem Donnerschallen, so Donnergrollen, kommen die Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und mir würde so gehen, dass da zwei Reaktionen in mir hervorkommen, nämlich einmal Angst und zum anderen Dankbarkeit. Angst, weil ich jetzt höher und sichtbar den Gott vor Augen habe, der die Ägypter mit 10 Plagen in die Knie gezwungen hat. Der Gott, der das Meer geteilt hat, der ein ganzes ägyptisches Heer wie, als wäre es nichts, versenkt und vernichtet hat. Der Gott, der diesen ganzen Berg zum Beben bringen kann. Wenn dieser Gott mir Gebote gibt, dann ist es zunächst mal sehr vernünftig, sich dran zu halten, denn anscheinend ist er sehr, sehr mächtig und meint es auch sehr ernst. Gleichzeitig ruft es in Erinnerung, dass dieser mächtige und schreckliche und große Gott auf der Seite des Volkes Israel ist. Gott sagt: Ich bin dein Gott. Ich habe dich befreit. Ich habe meine Macht und Stärke eingesetzt, um dich zu retten, aus Ägypten herauszuführen. Und das muss ein wahnsinnig ergreifender Moment gewesen sein. Ich bin dein Gott. Ich möchte mit dir in einen Bund treten. Angst bzw. Ehrfurcht und Dankbarkeit sind die zwei bestimmenden Grundlagen für die Gebote. Die Gebote kommen von jemandem, mit dem man nicht spaßen sollte, und sie kommen gleichzeitig von jemandem, der erwiesenermaßen das Beste des Volkes Israels möchte und das schon unter Beweis gestellt hat. Das bedeutet, Israel kann diesem Gott vertrauen, und konkret in Bezug auf die Gebote heißt das, sie können darauf vertrauen, dass die Gebote, die er für sie festsetzt und vorbereitet hat, dass diese Gebote ihnen zum Besten dienen. Die sind nicht dazu da, ihnen den Spaß zu nehmen, das Leben einzuschränken und alles kaputt zu machen. Im Gegenteil, die Gebote dienen dazu, dass sie das Leben haben und dass es ihnen gut geht. In diesen Versen wird aber noch was anderes sehr deutlich. Die 10 Gebote und die anschließenden Rechtsbestimmungen richten sich ausschließlich an die Juden. Das sind die Worte des Bundes zwischen Gott und Israel, nicht zwischen Gott und Ägypten, nicht zwischen Gott und den Chinesen und auch nicht zwischen Gott und dir und mir. Das sind Gebote für Israel. Jetzt könnte man daraus schließen, brauche ich also gar nicht mehr zuhören, das ist deren Problem, ich brauche mich an die Sache nicht zu halten. So einfach ist es auch nicht, denn die Gebote geben uns einen Einblick in die Moralvorstellungen Gottes, in das Moralgesetz Gottes. Und dieses Moralgesetz ist unveränderlich und gilt für alle gleich. Wir werden sehen, dass die Gebote, die wir in den 10 Geboten finden, nicht gänzlich und alle heute so noch für uns gelten. Wir werden aber auch sehen, dass die meisten weiterhin so zu erfüllen sind. Jetzt könnte man sagen, die Israeliten haben damals die 10 Gebote bekommen und sehen dieses Moralgesetz Gottes und die anderen nicht. Das ist ja irgendwie unfair und komisch. Aber dieses Moralgesetz Gottes, die Vorstellungen, wie ein Leben auszusehen hat, die sind eigentlich einfach logisch zu begreifen. Anders gesagt, es ist dem Menschen ins Herz geschrieben und ihnen ins Gewissen gegeben. Paulus drückt es folgendermaßen aus in Römer 2, Abvers 14, da schreibt er: Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das moralische Gesetz Gottes kann jeder durch Nachdenken selbst wahrnehmen. Dieses Gesetz ist nicht nur logisch zu verstehen, es findet sich in unserem Gewissen wieder, es ist in unser Wesen eingebrannt. Und so sind die 10 Gebote, wie bereits gesagt, eine komplizierte Sache. Einerseits ist es an das Volk Israel gerichtet, andererseits betrifft es uns aber genauso. Und wir werden sehen, dass einige dieser Gebote, zum Beispiel ganz offensichtlich das Gebot, nicht zu töten oder nicht zu stehlen oder nicht Ehe zu brechen, heute noch genauso gilt wie damals. Heute gilt es auch noch genauso, dass wir keinen anderen Gott neben Gott haben sollen. Das Sabbatgebot zum Beispiel gilt aber nicht mehr. Genauso wenig sind irgendwelche Reinigungsgebote zu halten, noch irgendwelche Tieropfer zu bringen. Denn in Christus sind wir in einem neuen Bund und Dinge haben sich geändert. Wie genau, werden wir dann später sehen, wenn wir zum Sabbatgebot kommen. Dankenswerterweise müsst ihr euch nicht auf mich verlassen, wenn ich euch sage, das Gebot gilt nicht, das muss man machen und nicht, sondern wir finden das alles direkt hier im Wort Gottes und ich werde euch immer die Bibelstellen dazu geben, die mich veranlassen, zu den einzelnen Meinungen zu kommen. Schauen wir uns die Gebote jetzt aber im Einzelnen an. Erstens, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot ist denkbar einfach. Israel geht einen Bund mit Gott ein und dieser Bund ist exklusiv. Wenn Israel tatsächlich das Volk ist, das sich Gott zum Eigentum erwählt hat, dann kann da keine andere Gottheit kommen, die selber Besitzansprüche anmeldet. Israels Loyalität gilt einzig und allein dem Gott, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Was heißt das konkret? Was bedeutet es, einen Gott zu haben? Wir Menschen sind alle als Anbeter geschaffen. Jeder von uns betet etwas an. Das kann sehr offensichtlich sein, zum Beispiel wenn ich in irgendeinen Tempel gehe und mich vor einer Statue hinknie und dort irgendwelche Speisopfer bringe oder wie das die Israeliten teilweise gemacht haben, ihre eigenen Kinder geopfert haben. Das ist eine ganz offensichtliche Form der Anbetung, eine äußerliche Form. Wir sehen nämlich ganz klar eine Handlung und wir sehen einen Adressaten. Wir sehen Anbetung, die zu einem Gott oder zu einer Gottheit kommt. Anbetung kann aber auch deutlich versteckter sein. Heute, hier, zumindest in Europa, würden die meisten wahrscheinlich sagen, dass sie gar niemanden anbeten. Die wenigsten Leute gehen zu irgendwelchen Statuen, die wenigsten Leute gehen überhaupt in die Kirche. Und so würden vielleicht die meisten sagen, dass sie frei von derartigen Bindungen sind und mit Anbetung und so Gottsachen nichts am Hut haben. Das ist aber letztlich ein Trugschluss, denn, das habe ich vorhin behauptet, Menschen beten immer etwas an. Menschen suchen immer etwas, wofür sie leben. Sie finden immer etwas, was sie antreibt, worin sie ihre Freude vermuten, worin sie ihre Hoffnung setzen, was sie anstreben. Fällt das weg, ist das Leben sinnlos und es fehlt ein Grund, weiterzuleben. Und damit sind wir beim Wesen der Anbetung, beim Wesen davon angekommen, was es heißt, einen Gott zu haben. Es geht nicht um äußerliche Riten, es geht nicht um Treueschwüre oder Kniefälle vor irgendwelchen Statuen. Es geht bei Anbetung im Kern um eine Erwartungshaltung, die man innerlich hat. Matthäus 15, Vers 7 bis 8, da heißt es, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk, gemeint ist das Volk Israel, naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Es geht Gott nicht um Äußerlichkeiten, um rituelle Handlungen. Gott will nicht, dass das Volk irgendein Programm abspult und abstrakten Regeln folgt. Er will, dass sich dieses Volk mit seinem Herzen nähert. Was heißt das? Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Seht ihr das? Anbetung ist zwingend an unsere Erwartungshaltung gebunden. Ich muss zu Gott kommen und erwarten, dass er mir Erfüllung gibt. Dass er alles ist, was ich brauche in dieser Welt, und darüber hinaus. Das ist wahre Anbetung. Und lasst euch nicht täuschen, Gott ist in dieser Hinsicht sehr, sehr, sehr exklusiv. Es gibt nicht, Gott gibt mir alles, aber ich brauche noch meine Familie, die mir dann noch den Rest gibt, damit ich ganz glücklich bin. Es gibt nicht Gott plus mein Geld. Es gibt nicht Gott plus mein Ansehen von Menschen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus hier. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lukas 14, Vers 26, da sagt er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Gott geht es um eine komplette und vollständige Orientierung auf Gott. Er allein darf das Ziel im Leben sein. Er allein darf das Ziel meiner Wünsche, meiner Hoffnungen sein. Hört sich hart an, ist aber die einzig logische Variante. Denn nichts auf dieser Welt kann dir das geben, was du suchst. Kein Geld der Welt, keine Familie, keine Macht kann dir die Sicherheit und die Erfüllung geben, die du suchst. Wovon erwarte ich Freude, Erfüllung und Sinn im Leben? Was treibt mich an? Wie bewerte ich Erfolg oder Misserfolg in meinem Leben? Ist es Geld, ist es Familie, Ehre, Macht, Anerkennung? Ist in deinen Augen dein Leben gelungen, wenn du am Ende reich bist, wenn du deinen Kindern viel Geld hinterlassen hast? Ist dein Leben besser, wenn du teure Markenklamotten trägst und schöne Autos fährst? Ist dein Leben erst perfekt, wenn du einen Partner gefunden hast? Was im Leben brauchst du unbedingt? Was ist es, was dir noch zu deinem Glück fehlt? Solche Fragen können uns offenbaren, was unser Gott eigentlich ist, was wir im Kern anbeten. Denn in diese Dinge, die wir anstreben, die wir unbedingt brauchen, da investieren wir Energie rein, Geld, Sorgen, Angst. Und wir erwarten, dass diese Dinge, wenn wir es denn mal haben, uns endlich das geben, was wir die ganze Zeit gesucht haben, dass sie uns erfüllen. Das ist im Kern Anbetung. Wir verehren Dinge und Geschöpfe, statt uns direkt an den Schöpfer zu wenden. Wir sind so beschränkt, wenn man das so sagen kann, dass wir tatsächlich denken, dass uns das Geschaffene, das, was von Gott kommt, das ja theoretisch, also das durchaus sehr gut ist und wertvoll ist, aber dass diese geschaffenen Dinge uns mehr geben können als der Schöpfer selbst. Und das ist im Kern Sünde. Paulus drückt das in Römer 1 folgendermaßen aus. Ich lese ab Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Dieses erste Gebot macht uns mit aller Härte klar, dass es keine Option ist. Gott will unsere ganze Anbetung. Daneben darf es nichts geben. Und das gilt, wie damals für die Israeliten auch, wie wir an diesen Stellen gerade gesehen haben, für uns heute genauso. Zweitens, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich lese den Text nochmal. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Während das erste Gebot das Ziel der Anbetung klar macht, nämlich Gott, macht das zweite Gebot klar, wie die Art der Anbetung auszusehen hat. Das Volk Israel sollte Gott auf eine bestimmte Art begegnen. Und diese Art unterscheidet sich von der rituellen Anbetungspraxis der Völker um sie herum. Die Ägypter haben ihre Götter in Statuen dargestellt, an Wände gemalt und ihre Anbetung dorthin gerichtet. Andere Völker außenrum hatten immer eine gewisse physische Manifestation ihrer Gottheit vor Augen. Ihre Gottheit war durch eine Statue greifbar und die Präsenz dieser Gottheit dadurch sicht- und spürbar. Die Israeliten sollten natürlich auch diesen Statuen und Gottheiten nicht dienen, das ist ja schon im ersten Gebot drin, aber sie sollten auch nicht die Art der Anbetung übernehmen. Sie sollten kein Bildnis oder Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde ist. Damit ist gemeint, dass Israel überhaupt kein Abbild von irgendetwas nutzen sollte, um damit anzubeten. Dabei ist es komplett irrelevant, ob sie damit ihren Gott, ihren eigenen Gott oder andere Götter anbeten wollten. Das Volk Israel sollte grundsätzlich keine Statuen, keine Bilder als Hilfsmittel in ihrer Anbetung nutzen. Heißt es, dass Kunst grundsätzlich verboten ist oder was Schlechtes ist? Wohl kaum. Wenn wir weiterlesen und die Rechtsbestimmungen anschauen und dann dazu kommen, wie Gott sich die Stiftshütte vorstellt, dann werden wir sehen, dass da Kunst eine große Rolle spielt. Zwei große Cherubim, also Engelstatuen, sollten über der Bundeslade im Allerheiligsten stehen. Da waren überall Schnitzereien etc. Wenn wir später in die Bibel schauen, kommen noch ganz viele Geschichten, wo physische Dinge, wo sogar Statuen eine Rolle spielen. Als Stichwort vielleicht die Schlange, die eherne Schlange, die aufgestellt wurde in 4. Mose. Statuen und Bilder sind also an sich kein Problem. Es wird erst dann kritisch, wenn sie das Volk eine Statue oder ein Bild nimmt, um damit anzubeten. Und ein Beispiel davon finden wir ironischerweise direkt im Anschluss an diese Geschichte. Mose geht, nachdem diese 10 Gebote gekommen sind, auf den Berg in die Gegenwart Gottes und bekommt dort die anderen Rechtsbestimmungen. Das zieht sich. Mose ist da 40 Tage und das Volk wird ungeduldig. Sie kommen dann zu Aaron, das Volk, und sagt, also irgendwie gerade schlecht, keine Ahnung, wo dieser Mose hin ist, aber wir wollen jetzt irgendwie auch mal weitermachen. Das wird langsam hier zu langweilig. Und Aaron fängt dann an, Ringe einzusammeln und schmiedet ein und gießt ein goldenes Kalb. Und interessanterweise soll es kein neuer Gott sein, sondern Aaron sagt explizit, seht her, Israel, das sind die Götter, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Morgen wollen wir dem Herrn, also Gott, ein Fest feiern. Sie haben das Kalb genutzt, das war wahrscheinlich eine Form, die sie aus anderen Völkern kannten, um damit Gott zu dienen. Sie haben eine fremde Form der Anbetung genutzt, um Gott zu ehren. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen komisch und wenn man sich so aus unserer Perspektive das Volk Israel anschaut, dann denkt man sich, ja, was ist denn da los gewesen? Aber wir sollten uns vielleicht mal in die Situation des Volkes hineinversetzen. Zum Volk kommt irgend so ein Kerl, der meint, ich bin von dem Gott eurer Ahnen geschickt. Und dann werden sie herausgeführt aus Ägypten. Das Einzige, was sie sehen, ist, dass da große Dinge passieren. Wir sehen die Plagen, wir sehen die Teilung des Meeres, wir sehen die Wolkensäule, die Feuersäule. Aber das war es dann auch schon. Das Volk hatte keinen direkten Draht zu Gott. Die hatten ihn nicht so greifbar und klar vor Augen, wie wir das heute haben. Wir wissen unheimlich viel über Gott. Wir haben ihn kennengelernt, auch weil wir an Jesus sehen konnten, wie Gott ist. Aber dieses Privileg hatten die Israeliten so nicht. Sie kannten Gott nicht, wussten nicht, wer und wie er ist. Sie wussten nur, dass er ihnen anscheinend wohlgesonnen war. Sie kannten die Geschichten von früher, aber sie kannten Gott nicht, wie er ist. Und alles, was sie bisher über andere Gottheiten gewusst hatten aus ihrem Umfeld, war so komplett anders als das, was dieser Gott getan hatte. Und trotzdem war wohl der erste Reflex zu sagen, okay, so wie die anderen Völker Gott anbeten, so wollen wir ihn auch anbeten, weil in irgendeiner Form wollen wir das Ganze ja richtig machen. Normalerweise macht man bei so einem Gott, ja, was macht man da? Man macht ihn sichtbar und baut eine Statue. Man macht ihn greifbar und auf eine Art auch irgendwie kontrollierbar, indem man ihn da aufstellt. Der Gott, der sie aus Ägypten geführt hatte, war aber gänzlich anders. Das war ein Gott, der sie nicht in Statuen, nicht in Bildern von Geschöpfen einfangen lässt. Dieser Gott war auch nicht greifbar und schon gar nicht kontrollierbar. Dieser Gott war kein Geschöpf, sondern der Schöpfer selbst. Die Worte, die hier verwendet werden, sind interessanterweise relativ ähnlich zu denen aus der Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Indem das Volk Israel Gott im Ebenbild eines Tieres oder eines anderen Geschöpfes darstellt, drehen sie diese Schöpfungsordnung um. Der Schöpfer wird damit zum Geschöpf seiner eigenen Schöpfung. Das kann keine gute und richtige Anbetung sein, denn Gott, so lesen wir hier, ist ein eifersüchtiger Gott, der seine Ehre nicht teilt und auch keine Anbetung duldet, die ein menschgemachtes Abbild seiner selbst zum Gegenstand hat. Was heißt das konkret für uns heute? Anders als die katholische Kirche zum Beispiel stehen wir tendenziell weniger in der Gefahr, unsere Anbetung an Statuen und Bilder zu richten. Wir haben keine Marienstatuen, keine Heiligen, keine Reliquien, keine Splitter oder Kruzifixe oder sonst irgendwas, vor denen wir uns niederknien und an die wir unsere Bitten und unsere Ängste und Sorgen richten. Trotzdem können wir gegen dieses Gebot verstoßen, denn Gott hat weiterhin ganz klare Vorstellungen, wie wir ihn anbeten sollen. Jesus sagt selbst, das ist in Johannes, in der Situation, als er die Frau im Jakobsbrunnen trifft, da sagt er, dass Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Was heißt das? Im Geist bedeutet, dass Anbetung nur funktionieren kann, wenn sie vom Geist Gottes bewirkt ist. Anbetung ist kein zwanghaftes Liedersingen, es ist kein pflichtbewusster Gang zum Gottesdienst und es ist auch kein salbungsvolles Geplaudere im Gebet. Anbetung ist vom Geist Gottes bewirkt und steht in Verbindung mit echten Emotionen, mit echter Freude über das, was Gott getan hat, mit echtem Staunen vor dem, wer Gott ist, mit echter Reue, mit echten Niedergeschlagenheit über eigene Sünde und mit einem echten Sehnen nach unserem Gott. Gleichzeitig funktioniert Anbetung aber nur dann, wenn wir den echten Gott vor Augen haben. Genau wie die Israeliten neigen wir dazu, den unbegreiflichen großen Gott in unsere eigene kleine Schublade zu pressen und ihn dazu zu machen, was wir gerne hätten. Wir basteln uns unseren eigenen Gott, größtenteils basierend auf dem, was wir in der Bibel lesen, aber lassen das Zeug weg, das vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist oder das zu böse klingt und alles, was vielleicht nicht in das Bild des guten Gottes passt, den wir da gerne hätten. Das ist keine echte Anbetung. Gott möchte in Wahrheit und als der, der ist, angebetet werden. Nicht als der, zu dem wir ihn gerne machen würden. Anders als die Israeliten damals, haben wir dazu heute eine Fülle an Informationen und gleichzeitig das perfekte Abbild Gottes selbst. Wir haben Jesus, der, das ist Johannes 14, Vers 9, von sich selbst gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Unsere Anbetung ist kein Spaß und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn wir sehen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der seine Anbetung sehr ernst nimmt. Wir lesen, dass Gott und seine Gebote zu hassen Folgen über die Generation hinaus hat und andersherum Gott zu lieben und seine Gebote zu halten für Tausende, besser übersetzt wäre hier auf ewig, Gutes nach sich zieht. Aus Zeitgründen verschiebe ich die Informationen, die ich dazu noch habe, auf den Hauskreisleitfaden. Seid darauf gespannt. Drittens, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich halte mich zu diesem Gebot relativ kurz. Ich denke, dass wir das Gebot alle in irgendeiner Form schon mal gehört haben. Für die meisten wahrscheinlich von den Eltern oder von übermotivierten christlichen Freunden, denen es böse aufstößt, wenn man mal ein unbedachtes Oh mein Gott äußert. Während ein respektvoller und ehrfürchtiger Umgang mit dem Wort Gott an sich mit Sicherheit Teil des Gebotes ist, steckt aber noch deutlich mehr darin. Dazu müssen wir verstehen, dass der Name zu Zeiten des Alten Testaments nicht einfach ein Wort war, um Leute individuell adressieren zu können, sondern dass der Name vielmehr die Essenz einer Person widergespiegelt hat. Und so sehen wir auch, dass im Alten Testament Leute oft Namen ändern, wenn sie anders werden. Wir sehen es zum Beispiel bei Naemi, der Schwiegermutter von Ruth, die, weil sie so verbittert ist, zu Mara wird und Mara genannt werden soll. Der Name beschreibt also das Wesen einer Person. Und wir sehen, dass Gott im Alten Testament viele Namen hat. Und tatsächlich ist es so, dass, das ist ein bisschen kompliziert, Gott sein Name ist. Gott und sein Name oder der Name Gottes werden im Alten Testament synonym gebraucht. In dem Psalm zum Beispiel lesen wir immer wieder, dass dort Leute den Namen Gottes preisen, den Namen Gottes loben, ihn anrufen, den Namen Gottes danken. Gemeint ist nicht, dass sie den Namen so schön und so wohlklingend finden, dass sie dem preisen wollen oder ihm danken wollen. Gemeint ist natürlich, dass Gott zu preisen ist, dass Gott zu danken ist. Gott ist sein Name. Zusätzlich hat Gott diesen Namen, den er hat, über seinem eigenen Volk ausgerufen. Israel trägt den Namen Gottes. Eine treffende Übersetzung für den Vers, also für den Vers 7 hier ist: Du sollst den Namen des Herrn nicht vergeblich oder unnütz tragen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Englischen, da ist es so ähnlich. Vielleicht etwas greifbarer: Du sollst den Namen des Herrn nicht in verunglimpfender Art und Weise tragen. Als Eigentum und Volk Gottes waren die Israeliten Repräsentanten Gottes. Ihr Verhalten, das, was sie getan haben, im Namen Gottes, fällt automatisch auf ihren Gott zurück. Als heiliges Volk und Priester, das, was wir vorhin in Kapitel 19 gelesen haben, sind sie aufgerufen, den Namen ihres Gottes in Ehrfurcht und ehrerbietend zu tragen. An dem Umgang des Volkes Israel mit ihrem Gott sollten alle sehen, wie groß und heilig Gott ist. Als Christen heute sind wir genauso Botschafter Gottes. Siehe zum Beispiel, das ist eine Sammlung an Stellen, die ich jetzt beigebracht habe, die lesen wir nicht. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt uns, dass wir Botschafter Gottes sind. Und es gibt auch Stellen, die sagen, dass über uns als Christen der Name Gottes ausgerufen ist. Das finden wir zum Beispiel in Amos 9, Vers 12 und später angewandt dann auf uns in Apostelgeschichte 15, Vers 17. Als Christen tragen wir den Namen Gottes sogar in unserer Bezeichnung selbst. Wir tragen den Namen dessen, dem Gott, laut Philipper 2, einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Trägst du diesen Namen mit Ehrfurcht und Ehrerbietung? Sieht man deinem Wandel und auch deinem Reden über Gott an, dass du ein Kind Gottes bist? Oder zieht dein Verhalten und deine Wortwahl seinen heiligen Namen, also Gott selbst, in den Dreck? Täusche dich nicht, Gott lässt das nicht auf sich sitzen. Viertens, du sollst den Sabbat heiligen. Ich lese den Text. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das ist mit Sicherheit das komplizierteste oder umstrittenste Gebot. Während nämlich alle anderen Gebote in den 10 Geboten für uns als Christen heute in ähnlicher Form weiterhin so gelten, wie genau das gilt, werden wir später nochmal kurz anschauen, bin ich der festen Überzeugung, und ich habe das vorher auch mit den Ältesten abgeklärt, dass das Sabbatgebot uns als Christen nicht mehr in dieser Art und Weise betrifft. Bevor wir uns diese Frage aber genauer ansehen, wollen wir erstmal verstehen, was der Sabbat eigentlich ist. Sabbat bedeutet von der Wortherkunft her aufhören oder innehalten. Der Sabbat ist damit der Tag, an dem man innehält und aufhört mit dem, was man sonst so macht. Konkret heißt das, dass während man unter der Woche gearbeitet hat, hier steht übrigens 6 und nicht 5 Tage gearbeitet, dass man an diesem nächsten Tag, an dem Sabbat, dann alle Arbeit ruhen lässt. Sabbate waren außerdem weitergefasst auch alle Feiertage des jüdischen Kalenders, an denen die Arbeit ebenso ruhen gelassen wurde. Dieses Gebot hat alle betroffen, das heißt auch die Angestellten, die Kinder, selbst das eigene Vieh sollte an diesem Tag nicht arbeiten. Wozu das Ganze? Um den Tag zu heiligen. Zu heiligen heißt, ihn besonders zu halten und für Gott abzusondern. Die Idee des Sabbats ist nicht, dass man einen freien Tag hat und dort seinen Hobbys nachgeht und die Serien, die man in der Woche nicht geschaut hat, nachholen kann. In Jesaja 58, Vers 13 heißt es, dass der Sabbat nicht genutzt werden soll, um das zu tun, wortwörtlich, was einem gefällt. Gemeint ist damit, der Sabbat ist nicht für deine Wünsche, für deine Hobbys und Ziele da, die du unter der Woche nicht ausleben konntest. Der Sabbat ist ein Tag, an dem die Israeliten vor Gott zur Ruhe kommen sollten. An diesem Tag sollten die Juden unter anderem dem Auszug aus Ägypten gedenken. Im 5. Buch Mose, Kapitel 5, wird das Ganze nochmal wiederholt, die 10 Gebote. Und da finden wir genau diese Begründung. Ich lese Vers 15. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Gleichzeitig steckt auch die Erinnerung an die Schöpfung im Sabbat und an Gott, den Schöpfer, der im Schöpfungsakt selbst das gleiche Schema benutzt hat und 6 Tage gearbeitet oder geschaffen hat und anschließend zur Ruhe gekommen ist. Der Sabbat war also ein Tag, an dem sich jeder Israelit wieder neu auf Gott ausrichten konnte und sollte und Kraft tanken durfte. Er erinnert ihn daran, was Gott für sein Volk und damit auch für ihn selbst getan hat und gibt ihm einen Eindruck, das ist der nächste Punkt, von der messianischen Ruhe, die den Juden verheißen war. Der Sabbat war als Ruhetag, als Vorausschau auf das gedacht, was später einmal kommen sollte, wenn der Messias da war. Die Ruhe, die dann dem Volk gilt. Inwiefern gilt das heute für uns? Wir können den Sabbat schlecht halten, um uns an unseren Auszug aus Ägypten zu erinnern, den gab es nämlich nicht. Auch ist die Vorausschau auf die messianische Ruhe für uns nicht mehr relevant, denn in Christus sind wir bereits in seine Ruhe eingegangen. Noch ein interessanter Fakt nebenbei, anders als die anderen 9 Gebote wird das Sabbatgebot im Neuen Testament kein einziges Mal als Gebot wiederholt. Der Sabbat wurde also nur im Alten Bund festgeschrieben, wurde aber danach nicht wieder eingesetzt. Ähnlich wie das Passa zum Beispiel, das Laubhüttenfest, Yom Kippur oder sonstige Feiertage. Paulus schreibt dazu in die Kolosser folgendes, Kolosser 2, Vers 16 ist das. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch noch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? In Römer 14 heißt es, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als der andere, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Während der Sabbat demnach als fixes Gebot keine Gültigkeit mehr hat, ist die Idee dahinter aber keineswegs überflüssig geworden. Der Sabbat ist in der Schöpfungsordnung begründet. Gott sagt, ich habe 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht. Und somit ist die Idee immer noch gültig und immer noch gut. Der Mensch ist nicht dafür gebaut, permanent zu arbeiten. Und der Mensch profitiert von einer Pause vom Alltag und von den Mühen und Anstrengungen. Diese Ruhe und Erholung finden wir aber nicht, wenn wir eine weltliche Aktivität aufhören und eine andere weltliche Aktivität aufnehmen. Wir finden die Ruhe nicht, indem wir uns hinsetzen und Filme schauen, auf die Couch legen und den Fernseher anmachen. Finden wir nicht, indem wir auf Instagram unterwegs sind oder sonstige Sachen machen oder unseren Hobbys nachgehen. Diese Ruhe, von der hier gesprochen ist, finden wir, wenn wir uns auf unseren Schöpfer ausrichten und ihm Raum und Zeit geben. Tun wir das? Sind wir uns dieser Abhängigkeit von der Ruhe und von der Gemeinschaft mit Gott bewusst? Kennst du persönlich das Gefühl, in der Gemeinschaft und in der Ruhe Gottes aufzutanken? Wenn dir das so unbekannt vorkommt, dann ist es vielleicht an der Zeit, mal bewusst einen Tag abzusondern und zu sagen, diesen Tag möchte ich mit meinem Herrn verbringen und nur mit meinem Herrn, ohne mein Handy, ohne Instagram, ohne Fernseher, ohne sonst irgendwas. Nicht, weil es ein Gebot ist, das uns noch gilt und nicht, weil wir sonst, wie die Israeliten damals beim Übertreten, gesteinigt worden wären, sondern weil wir uns auf unseren Herrn ausrichten wollen, dessen Ruhe wir in Christus schon haben, aber die wir so leicht aus den Augen verlieren, wenn wir uns in den Anstrengung und in den Mühen des Alltags verlieren. Was machen wir jetzt nun mit den Geboten? Was hat das heute insgesamt mit uns zu tun? Jesus fasst das Gesetz folgendermaßen zusammen. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist Matthäus 22. Wir haben uns heute den ersten Teil davon angesehen. Wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele und unserer ganzen Kraft lieben, dann werden wir uns keine Götter neben ihm suchen. Im Gegenteil, dann werden wir die Dinge, die uns von Gott ablenken, von Gott fernhalten, ausräumen. Wenn wir Gott so lieben, dann werden wir ihn richtig kennenlernen wollen und ihm gebührend und auf die richtige Art und Weise und gemäß seinen Anforderungen Anbetung darbringen wollen. Wir werden uns nicht mit einer Version Gottes zufrieden geben, die wir selber zusammengestrickt haben. Wenn wir Gott so lieben, wie es in dem Vers heißt, dann werden wir uns hüten, ihn durch unser Verhalten oder durch unser Reden schlecht aussehen zu lassen. Und wenn wir Gott lieben, dann werden wir die Nähe zu ihm suchen und in ihm ruhen wollen. Das ist die Essenz der ersten vier Gebote. Jetzt gibt es ein Problem. Wenn wir ehrlich sind, dann sind diese Idealvorstellungen oft meilenweit von unserem eigenen Leben entfernt. Und das geht nicht nur uns heute so, das ging allen Menschen schon immer so. Der Grund dafür liegt in unserer Sünde. Er liegt darin, dass wir Gott nicht lieben. Und die Gebote, die darauf beruhen, dass wir Gott lieben, können wir dann erst recht nicht erfüllen. Für die Israeliten hatte das damals sehr schwerwiegende und krasse Konsequenzen. Das Brechen dieser Gebote hat oft unmittelbar und direkt zum Tod geführt. Wir haben da, Gott sei Dank, eine andere Perspektive. Denn Jesus selbst hat das Gesetz, das keiner je hätte halten können, voll und ganz gehalten und hat trotzdem die Strafe eines Übertreters getragen. Das sündlose und vollkommene Lamm ist stellvertretend für unsere Sünde und unsere Übertretungen gestorben. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir die Maßstäbe Gottes nicht mehr erfüllen müssen, um mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Wenn du das nicht weißt, dann nutzt den Tag und die Gelegenheit, um mit anderen Christen darüber zu sprechen. Für diejenigen, die das wissen, für die ändert sich das Wesen der Gebote grundsätzlich. Die Gebote sind keine Messlatte mehr, die man ohnehin nicht erreichen kann, vor der man immer schlecht aussieht. Die Gebote sind nicht mehr verurteilend und todbringend. Im Gegenteil, die Gebote Gottes geben uns eine Richtschnur für unser Leben, der wir folgen wollen, weil wir wissen, wer dahinter steht. Nämlich der Gott, der uns, wie damals die Israeliten aus Ägypten, aus dem Tod ins Leben geführt hat. Der Gott, der es so gut mit uns gemeint hat, dass er um unsretwillen seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und uns mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Bei diesem Gott werden wir die Ewigkeit verbringen. Dieser Gott kann uns so viel mehr geben als alles hier auf Erden. Dieser Gott allein ist all unsere Anbetung wert. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir als Christen vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wir dienen nicht mehr aus Zwang und Angst, sondern wir dienen und gehorchen den Geboten aus Dankbarkeit und Liebe. Ich bete. Herr, hab Dank für dein Wort. Hab Dank für deine Gebote, die du uns gegeben hast. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der spricht und der zu uns kommt und mit uns in Gemeinschaft leben möchte. Herr, du siehst, wie wir deine Gebote nicht einhalten können, wie wir deinen Maßstäben und deinen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Und so danke ich dir, Herr, dass du gekommen bist und die Gebote und das Gesetz gehalten hast und gestorben bist und damit stellvertretend für uns alles auf dich genommen hast. Hab Dank, Herr, dass wir heute in dieser Freiheit leben dürfen und dass wir das Gesetz haben als Richtschnur für unser Leben. Ich bitte dich, Herr, dass du uns veränderst und dass du uns dort ja, die Veränderung schenkst, die wir brauchen, wo wir sie so dringend nötig haben. Möchte ich bitten, Herr, dass wir lernen, dich allein anzubeten, dich allein als unseren Gott zu haben und uns nicht auf andere Dinge zu verlassen, unsere Hoffnungen, unsere Wünsche nicht auf Nichtiges zu richten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Herz erwärmst und dass du uns ja, zu Lobpreis führst, der dir gerecht wird, der aus dem Herzen kommt und der dich von Herzen anbetet in Wahrheit. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns als Repräsentanten und als dein Volk, als deine Priester, die du erwählt hast, dass wir dich gut repräsentieren und deinen Namen in Ehre tragen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns in deine Ruhe ziehst und dass du uns in die Gemeinschaft zu dir holst und wir dort auftanken können und dass wir das lernen dürfen. Hab Dank, Herr, dass du uns so viel gegeben hast und dass wir in dir alles haben dürfen und dass wir diese Perspektive haben, dass wir eines Tages bei dem sind, der so viel mehr ist als alles, was wir hier jemals haben könnten. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam Lobpreis haben und drei Lieder singen.